machen sollte und fuhren ab. Der Mazedonier Aristarch aus Thessalonich begleitete uns. Am nächsten Tag erreichten wir Sidon. Julius war sehr entgegenkommend und erlaubte Paulus, seine Glaubensgenossen dort zu besuchen, um sich bei ihnen zu erholen. Als wir von dort weiterfuhren, hatten wir Gegenwind. Darum segelten wir an der Ostseite Zyperns entlang. Zilizien und Pamphylien ließen wir rechts liegen und erreichten schließlich Myra in Lycien. Dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien fuhr und brachte uns an Bord. Viele Tage lang machten wir nur wenig Fahrt und kamen mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos. Dann zwang uns der Wind, den Kurs zu ändern. Wir hielten auf Kreta zu, umsegelten Kap Salmone und erreichten mit knapper Not einen Ort, der Guthafen heißt, nicht weit von der Stadt Lasea. Wir hatten inzwischen viel Zeit verloren. Das Herbstfasten war vorbei und die Schifffahrt wurde gefährlich. Deshalb warnte Paulus seine Bewacher: Ich sehe voraus, sagte er, dass eine Weiterfahrt zu großen Schwierigkeiten führen wird. Sie bringt nicht nur Ladung und Schiff in Gefahr, sondern auch das Leben der Menschen an Bord. Aber der Hauptmann hörte mehr auf den Kapitän und den Schiffseigentümer als auf das, was Paulus sagte. Außerdem war der Hafen zum Überwintern nicht sehr geeignet. So waren die meisten dafür, wieder in See zu stechen und versuchen, noch bis nach Phönix zu kommen. Dieser kretische Hafen ist nach Südwesten und Nordwesten hin offen und man konnte dort den Winter zubringen. Als ein leichter Südwind einsetzte, nahm man es für ein günstiges Zeichen. Die Anker wurden gelichtet und das Schiff segelte so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Aber bald brach aus der Richtung der Insel ein Sturm los, der gefürchtete Nordost, und riss das Schiff mit. Da es unmöglich war, Kurs gegen den Wind zu halten, ließen wir uns einfach treiben. Im Schutz der kleinen Insel Kaida war der Sturm etwas weniger heftig. Und wir konnten mit einiger Mühe aus das Beiboot einholen. Danach legte man zur Sicherung ein paar Taue fest um das ganze Schiff. Um nicht in die große Syrte verschlagen zu werden, holten die Seeleute das Hauptsegel ein und ließen das Schiff dahintreiben. Der Sturm setzte dem Schiff stark zu. Deshalb warf man am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Am Tag darauf waren die Seeleute eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Tagelang zeigten sich weder Sonne noch Sterne am Himmel. Der Sturm ließ nicht nach und so verloren wir am Ende jede Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr etwas essen. Da erhob sich Paulus und sagte: Ihr hättet auf meine Warnung hören und im Hafen bleiben sollen. Dann wäre uns dies erspart geblieben. Aber jetzt bitte ich euch, lasst den Mut nicht sinken. Alle werden am Leben bleiben. Nur das Schiff geht verloren. In der vergangenen Nacht erschien mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sagte zu mir: Hab keine Angst, Paulus. Du musst vor den Kaiser treten und auch alle anderen, die mit dir auf dem Schiff sind, wird Gott deinetwegen retten. Also seid mutig, Männer. Ich vertraue Gott, dass alles zu kommen wird, wie er es zu mir gesagt hat. Wir werden an einer Insel stranden. Wir trieben nun schon die 14. Nacht im Sturm auf dem Mittelmeer. Gegen Mitternacht vermuteten die Seeleute Land in der Nähe. Sie warfen ein Lot aus und kamen auf 30 Meter Wassertiefe. Etwas später waren es nur noch 27 Meter. Sie fürchteten, auf ein Küstenriff aufzulaufen. Darum warfen sie vom Heck aus 4 Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. Aber noch in der Dunkelheit versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen. Unter dem Vorwand, vom Bug aus Anker auszuwerfen, brachten sie das Beiboot zu Wasser. Aber Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten: Wenn die Seeleute das Schiff verlassen, habt ihr keine Aussichten auf Rettung mehr. Da hieben die Seeleute die Taue durch und ließen das Beiboot davontreiben. Noch bevor der Tag anbrach, forderte Paulus alle auf, doch etwas zu essen. Ihr wart auch schon 14 Tage lang auf Rettung und habt die ganze Zeit über nichts gegessen. Ich bitte euch deshalb, esst etwas. Das habt ihr nötig, wenn ihr überleben wollt. Keiner von euch wird auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren. Dann nahm Paulus Brot, dankte Gott vor allen und begann zu essen. Da bekamen auch sie wieder Mut und aßen ebenfalls. Wir waren insgesamt 276 Leute auf dem Schiff. Als alle satt waren, warfen sie die Getreideladung über Bord, um das Schiff zu erleichtern. Bei Tagesanbruch sahen die Seeleute eine Küste, die ihnen unbekannt war. Aber sie entdeckten eine Bucht mit einem flachen Strand und wollten versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Sie kappten die Ankertaue, ließen die Anker im Meer zurück und machten zugleich die Steuerruder klar. Dann hissten sie das Vordersegel, und als das Schiff im Wind wieder Fahrt machte, hielten sie auf die Küste zu. Aber sie liefen auf eine Sandbank auf. Der Bug rammte sich so fest, dass das Schiff nicht wieder flott gemacht zu machen war, und das Hinterdeck zerbrach unter der Wucht der Wellen. Die Soldaten beschlossen, alle Gefangenen zu töten, damit keiner durch Schwimmen entkommen könne. Aber der Hauptmann wollte Paulus retten und verhinderte es. Auf seinen Befehl sprangen zuerst die Schwimmer über Bord. Die übrigen sollten sich Planken und anderen Wrackteilen anvertrauen. So kamen wir alle unversehrt an Land.
Danke, Colin. Wow. Mega Leistung, he? Ein Riesenkapitel. Wir haben gesagt, ja, muss ich alle Verse lesen? Ja, wir nehmen uns mal Zeit für alle Verse von einem Kapitel. Und wir gehen nachher darauf ein, auf das spannende Kapitel. Ich lasse euch jetzt die Dinge, ihr schaut alle schon so dafür, gell? Warum geht das nicht weiter? Weil ich aber zuerst selber muss testen, ob die verträglich sind für euch. Nein, lasst uns jetzt ein Gebet hören, zulassen, der Yvonne, wo das wird singen. Jesus sei mein Zentrum. Und wenn wir das so wie ein Gebet hören und mitbeten in unserem Inneren.
Thank you.
Das bitten wir dich, Herr, dass du uns wirklich ein Zentrum bist. Wir wollen dich reinlassen, unser Herz, unser Leben. Danke, Jesus, dass bei dir Ruhe ist, dass bei dir Ruhe ist vom Getöse dieser Welt, vom Sturm von dieser Welt, Sturm unserer Seele. Danke, Herr, bist du der Friede. Es ist unser Wunsch, Herr, dass du unser Zentrum bist. Es gelingt mir nicht immer, Herr, dich im Zentrum zu behalten. Manchmal ist das, was aussen auf mich eindrückt, stärker. Und darum danke ich dir für die Zeit mit dir, in deiner Gegenwart und in deiner Nähe. Und bitte dich jetzt auch, dass du uns, zu uns redest, durch deinen Heiligen Geist, durch dein gute Wort. Danke dir, Herr. Bist du treu. Amen. Ja, der Bodensee, habt ihr gesehen, so ein wunderschöner See, gell? Schon gesehen auf dem Bodensee? Wahrscheinlich schon, gell? Ich als Kind mit meinem Onkel, hat das Boot gebaut selber, das Bregenz. Und mit dem bin ich öppe die am Bodensee segeln. Kleines Bötchen gewesen. Aber doch auch Stürme erlebt und Nächte auf dem Boot erlebt. Aber eine andere Dimension, ja, also jetzt die Böter, die da die letzte Zeit um den Erdball gefräset sind, vielleicht habt ihr das mitbekommen, Globe Vendée. Ein Franzose hat es gewonnen, 80 Tage um die Erde, auf alle Weltmeere allein, auf einem Hightech-Boot, mit allen möglichen Storys und Stürmen und Kollisionen mit Walfisch und anderen Fischen. Der Deutsche hat ja dann nachher schlussendlich auch wer auf Podest kam, ich weiß gar nicht, wie der geheiss hat, der ist am Schluss noch vor der Küste dort kollidiert mit einem Schifferboot. Also alle möglichen Geschichten, die da gelaufen sind. Und heute habt ihr das jetzt mitbekommen, eine ganz lange Geschichte, ein ganzes Kapitel, außerordentlicher Bibelabschnitt, wo eigentlich so eine Schiffsreise im Detail beschrieben ist, ist auch, wie soll ich sagen, es ist auch eine der wenigen historischen, detaillierten Niederschriften von einem so einem Schiffsverkehr, wo es eigentlich gibt. Das ist also ein wertvolles Dokument. Um das einordnen, wo wir da sind, erzähle ich euch ein bisschen den Rahmen von dem Paulus. Ja? Der Paulus hat zwei Missionsreisen gemacht, wo er ganze Haufen Gemeinden gegründet hat, ganze Haufen Leute das Evangelium verkündet hat. Und dort hat man ihm dann mal gesagt, prophetisch vorausgesagt, du, Paulus, deine eigenen Leute werden dich verraten, die werden dich anklagen. Und so ist dann auch gekommen, ja, die eigenen Leute, die Juden selber, Pharisäer und so, die haben dann den Römer überliefert. Und dann hat Paulus 2 Jahre in so einem Pseudo-Rechtsstaat erlebt. Das heisst, er ist hin und her geschoben worden zwischen den Statthaltern von den einzelnen Provinzen, hat denen natürlich mutig das Evangelium verkündet. Aber er ist nicht weitergekommen. Dann hat er sich berufen auf den Kaiser, also als römischer Bürger, und das ist jetzt Rechtsstaat im Römischen Reich gewesen. Als römischer Bürger kann man sagen, ich will dann noch vor Bundesgericht, könnte man sagen, ja. Letzte Instanz, ich habe das Recht dazu. Und das haben sie ihm müssen gewähren, dem Paulus, und darum haben sie ihm gesagt, okay, er war in Caesarea gewesen, wir führen ihn nach Rom. Und dann ist er eben verfrachtet worden in so ein Schiff. Und dann kommt die lange Geschichte von dem Schiff. Und man kann sich jetzt schon fragen, was steht da in der Bibel? So ein Reisebericht, oder? Was ist das tödlich langweilig? Was hat das mit unserem Leben überhaupt zu tun, oder? Aber wenn man das studiert, und das tun wir jetzt ein bisschen, den Text nachher studieren, dann merkt man, dass die Bibel eben nicht ein Märchenbuch ist, ein Fantasybuch, sondern die Bibel ist immer beheimatet und verhaftet in unserem Leben. Es ist immer, hat immer mit echten Ortschaften zu tun, die man meistens noch findet, hat mit echten Lebensstürmen zu tun, und Lebensbegebenheit ist nicht einfach Theorie. Hier lesen wir ja natürlich, dass sie da vorbeisegeln an diesen Ferieninseln heutzutage, oder? Kreta, also nicht Kreta Thunberg, sondern Kreta die Insel, Malta, oder sind so die man kennt. Also das ist sehr verankert. Und anfängt durch die Geschichte mit einer speziellen Formulierung, dass man merkt, Paulus ist nicht allein unterwegs auf dieser Reise. Wenn man genau liest, und dann merkt man, dass einer das schreibt, und zwar der Lukas schreibt das. Der Arzt, der hat das Evangelium nach Lukas geschrieben und auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und man könnte sagen, er ist so wie der Live-Berichterstatter. Nämlich immer, wenn in der Apostelgeschichte steht, wir, ist der Lukas live vor Ort dabei. Und da schalten wir jetzt mal im Fernsehen, würde jetzt da so eine Leinwand kommen mit der Live-Schaltung auf Caesarea. Das machen wir jetzt in einem Bibelvers, 1-2. Da schrieb der Lukas, als unsere Abreise nach Italien beschlossen war, übergab man Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann namens Julius aus dem syrischen Regiment, das den Ehrennamen Kaiserliches Regiment trug. Wir gingen an Bord eines Schiffes aus Adramyton, das die Häfen an der Küste der Provinz Asien anlaufen sollte, und fuhren ab. Der Mazedonier Aristarch aus Thessalonich begleitete uns. Also man merkt, dass der Paulus eben nicht allein ist. Nebst dem, dass der Lukas mitreist, der das Ganze beschreibt, ist noch einer beschrieben, der Aristarch aus Thessalonich. Ja? Das ist eine ganz interessante Persönlichkeit, weil der ist in Thessalonik auf einer Missionsreise zum Glauben gekommen. Und hat dann den Paulus begleitet in Ephesus, in all diesen Kämpfen. Und ist jetzt als freiwilliger Mitgefangener mit auf das Schiff gekommen. Also das ist ja nicht lustig. Er hat gesagt, ich bin so überzeugt von dem, was der Glaube an Jesus ist und am Auftrag von Paulus, da gehe ich jetzt mit. Später dann hat er dann im Kolosserbrief steht, heisst er, dass er Mitgefangener ist von Paulus in Rom. Also wenn der Paulus dann zu Rom ankommt, ist er im Gefängnis und er ist freiwillig dabei. Die Geschichten in der Bibel sind selten Geschichten auf ruhiger See. Die meisten Geschichten in der Bibel sind stürmische Geschichten, sind Widerstand. Ich habe immer das Lied so im Kopf, ich kann es auch nicht singen, weil ich es schlecht singe, von Bob Seger, das heisst Against the Wind. We are running against the wind. Ja, und er sagt, und wenn wir alt sind, dann rennen wir immer noch gegen den Wind. Und bei Paulus im Leben und bei unserem Christenleben, wo wir leben, heisst es, Christsein heisst auch immer Gegenwind verspüren. Egal, ob jetzt Corona ist oder nicht Corona, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Es ist immer Gegenwind. Es ist immer stürmische See. Man kann immer wieder kommen. Und man merkt, dass Paulus weiss, ich brauche die anderen. Paulus hat einige so Gefährten gehabt, die ihm Mut gemacht haben. Ermutiger, Treue. Ich nenne einmal den Barnabas oder den Timotheus. Ja. Oder eben den Aristarch. Oder? Ich meine, was für eine Stärkung hast du, wenn du einen hast, der sagt, hey, ich gehe so gerne mit dir in die Kiste, ich will dich unterstützen in diesem Auftrag. Natürlich hat der Paulus auch dort gehabt, die das Gestürm abgelassen haben und die nachher wieder weggegangen sind. Das gibt es auch. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt hier in dieser Zeit, wo wir drinnen stehen, dass wir können sagen, wir müssen sagen, wir brauchen einander. Ja. Wir werden nicht allein unterwegs sein in diesen Stürmen, die auf uns zukommen. Wir wissen ja noch gar nicht, was alles noch auf uns Christen zukommt. Und die Stärkung der Gemeinschaft, das aufeinander schauen, soll jetzt in dem kleinen Sturm, wo wir jetzt eigentlich drin sind, stattfinden und geübt werden. Ich bin leider in der letzten Woche ein bisschen ausgefallen durch meinen Hörsturz und Cortison und jetzt Tinnitus. Und bin gerade ein bisschen, habe mich gerade ein bisschen zurückgenommen, aber möchte da wieder ein bisschen mehr Gas geben. Aber ich möchte uns ermutigen, das Miteinander zu leben jetzt. Ja? Vielleicht einander anzuläuten, einander einzuladen, nachzufragen, jetzt auch im Gottesdienst das dabei zu sein, einfach das Miteinander ein bisschen mehr zu pflegen. Jetzt im Februar haben wir nochmal so einen Monat wahrscheinlich, vielleicht nochmal einen, ich weiß es ja nicht, wo das ist, dass die Isolation so ist. Es tut uns nicht gut. Ja, ich bitte euch, das zu machen. Ich werde mir auch Mühe geben, wenn ich dann wieder ein bisschen aufgebaut bin, dass ich da mehr mit euch Kontakt aufnehme. Aber der Paulus ist nicht allein gegangen auf diese schwere Reise. Jetzt gibt es in diesem Sturm, den wir haben, einige falsche Entscheidungen. Und es ist ja so, wenn es stürmt, wenn Panik kommt, wenn man schnell muss entscheiden muss, dann entscheidet man nicht immer richtig. Und das merken wir ja in der heutigen Situation ganz gut. Ja? Vor all den Entscheidungsträgern, wo man dürfen, rund um die Uhr 24 Stunden beobachten und sie werden gefilmt für jeden Schritt, den sie tun. Und es passieren viele Fehlentscheidungen. Und auch da auf diesem Schiff gibt es so drei, denke ich, grosse Fehlentscheidungen. Die Schiffe von dieser damaligen Zeit, die sind ja nicht vergleichbar mit den Hightech-Transportmitteln von heute. Ja. Und wenn man das ganze Kapitel so sich vor Augen führt, ist das eine Dramatik auf dem Schiff. Es sind 267 Leute, also vom zweiten Schiff, sie sind ja einmal umgestiegen. Das ist ja nicht einfach ein kleines Nussschälchen gewesen. Plus eine ganze Ladung Getreide, wahrscheinlich von Ägypten, die nachher Richtung Rom transportiert werden musste. Also es war ein rechter Kahn, der da drinnen war. Und man ist gefahren über die Wintermonate. Es gibt da eine Beschreibung, und das ist noch spannend, 27,9, die Bibelstelle. Staat, schreibt der Lukas, wir hatten inzwischen viel Zeit verloren, das Herbstfasten war vorbei. Also das ist eine Zeitangabe in dem Bericht, und zwar geht es da einfach um das große Versöhnungsfest in Israel, ja, wo Yom Kippur genannt wird. Da wird 5 Tage gefastet vorher. Also das ist das einzige obligatorische Fasten in dem Judentum. Und das ist auch heute noch so ein 4 Tage, wenn ihr auf Israel geht. Ich glaube, das ist heute noch so. Versöhnungstag ist kein Autoverkehr. Ich habe gerade letztes Mal einen Bericht gesehen, wo man das gefilmt hat, eindrücklich. Ja. Der grosse Versöhnungspark ist da beschrieben. Und er sagt, der ist jetzt schon vorbei, und das heisst, es ist etwa Oktober. Und wer schon mal im Oktober in Italien in der Ferien war oder in Südfrankreich oder irgendwo am Mittelmeer, der hat vielleicht den Scirocco schon erlebt, ja, so einen Nordwind. Und das kann tun wie verrückt auf dem Meer. Also wir haben das schon in der Toskana erlebt. Und darum ist man dann zu dieser Zeit eigentlich nicht mehr über das offene Meer gefahren mit diesem Schiff. Es war viel zu gefährlich gewesen, und trotzdem sind sie jetzt gefahren. Und zwar lesen wir ja, sie sind da zuerst bei Zypern an der Küste entlang gefahren. Die Schiffe sind nie über das offene Meer, also selten. Warum? Der hat noch kein Navigationssystem gehabt, wie wir das heute haben. Wenn der Himmel zu war und die Wolken, haben die sich total verirren. Also sie sind ja der Küste entlang und sie sind ja dann dort Zypern hinten durch. Und nachher all die bekannten Inseln, ja, Rhodos und so durchgekommen, haben dort noch einen Drink genommen, vielleicht irgendwo ist noch eine Beachparty gewesen, sind nur stehen geblieben. Und dann haben sie sich aber schon mit dem Wind angefangen zu kämpfen, sind dann auf Kreta gekommen, auch wieder auf der Seite der Insel, dass sie nicht weggeblasen werden, und haben dann dort eigentlich sollen stehen bleiben, aber sind nicht. Da sagt Paulus ihnen, im 10. Vers, ich sehe voraus, also das ist jetzt nicht eine prophetische Sicht, denke, sondern das ist einfach eine Logik gewesen. Ich sehe voraus, sagt er, dass eine Weitfahrt zu großen Schwierigkeiten führen wird. Sie bringt nicht nur Ladung und Schiff in Gefahr, sondern auch das Leben der Menschen an Bord. Also es ist üblich gewesen, das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, dass die als ganze Schiffmannschaft irgendwo eine Winterpause gemacht haben. So cool, he? 4-Sterne-Hotel, oder? Nein, wahrscheinlich sehr erbärmliche Verhältnis. Aber das war üblich gewesen. Ich weiß nicht, wie lange das gegangen ist. 1-2 Monate. Einfach Stopp, bis der Scirocco, bis der Nordwind vorbei ist und dann geht es weiter. Aber haben es nicht gemacht. Haben es nicht gemacht. Die erste Annahme von mir für die falsche Entscheidung ist der ganz einfache Satz: Geld regiert die Welt. Ja, die hatten ein ganzes Schiff voll Getreide gehabt, sehr wertvoll zum Verkaufen. Und das ist logisch, ja. Ist mir auch wieder ein Lied in den Sinn gekommen. Ich kann es leider auch nicht singen. Von Paul Hofer 1985. Wegen dem Geld, wegen dem lumpigen Haufen Geld, machen die Leute so viel Scheiß. Ja, riskieren alles, werfen alle Werte über Bord, alle Vernunft über Bord. In dieser Geschichte, auch die Vernunft, in dieser Zeit fährt man nicht mehr das offene Meer. Der Captain und der Besitzer vor allem wahrscheinlich haben gefunden, viel Stutz geht an Flöten. Wir gehen doch trotzdem auf das Meer. Sie wollten ja zuerst noch überwintern, aber sie sind dann eben vom Sturm erfasst worden. Erstaunlich, ja, was da läuft. Was ich in der jetzigen Zeit feststelle, was man ja alles kann mutmassen und alle Fehlentscheidungen sieht oder vielleicht sieht, was im Moment läuft, ist doch das, was ich noch nicht eine Antwort darauf habe, die heutige Krise, wo wir drinnen stehen, warum Regierungen so viel Geld ausgeben für Menschenleben. Ja, finde ich auch noch sympathisch eigentlich. Ja, sehr viel Geld ausgeben für relativ, ja, jetzt sag mal, wenig Menschen in der Gesamtbevölkerung. Also da habe ich mich schon gefragt, früher war der Mammon immer Nummer 1 gewesen, und plötzlich Menschenleben. Finde ich noch sympathisch. Muss aber nicht stimmen. Das ist nur so eine Nebenbemerkung. Also das war der erste Fehlentscheid. Zweitens, eine falsche Einschätzung von Experten auf dem Schiff. Ja? Also zuerst mal müssen wir uns fragen, warum der Paulus darf reden auf dem Schiff. Er ist ja Gefangener. Normalerweise sind Gefangene nicht die, die gerade sagen, hallo, ich habe noch etwas zu sagen, liebe Captains und so. Aber der Paulus reißt da sein Maul mega auf, oder? Und man muss sich fragen, und ich habe nur eine Erklärung, der Paulus hatte eine göttliche Autorität gehabt. Also der hat sicher eine Geschichte gehabt, den hat man gekannt. Aber es gibt ja Menschen, die kommen in den Raum immer und die haben eine Autorität. Und ganz gut ist, wenn sie eine göttliche Autorität haben. Aber man merkt, dass in der ganzen Reihe schon von Anfang an der Julius, also der Hauptmann, der Führer, hat merkt, der Paulus ist etwas Besonderes drum, lässt er ihn ohne Fesseln umeinander laufen frei und lässt auf ihn. Und wo der Paulus eben sagt, ich sehe voraus, und das sagt er jetzt nicht, weil er einfach auch noch eine Meinung will sagen, weil er auch noch denkt, ich will auch noch meine Meinung, meinen Senf dazugeben, sondern der Paulus ist ja ein vielreisender Mann war, der ist ja eben schon die zweite, dritte Missionsreise. Er ist in Tarsus aufgewachsen, er hat schon eine Ahnung von Meer und Wasser und Reisen. Darum hat er das ja gesagt, ich würde jetzt nicht weiterfahren. Und dann lesen wir im 11. Vers, aber der Hauptmann hörte mehr auf den Steuermann und den Kapitän, als auf das, was Paulus sagte. Also der Experte auf dem Schiff war der Captain und der Steuermann. Da ist Captain gute Nachricht, das heisst eigentlich Besitzer vom Schiff. Und die haben entgegen der Logik eine Entscheidung getroffen, die schlussendlich der falsch war. Ja, Schiffbruch. Jetzt könnte man natürlich da ganz kurz sagen, ja, lass nicht auf Experten, die haben nichts zu sagen. Das wäre für mich jetzt gerade eine falsche Auslegung, glaube ich. Sondern wir wissen, alle Experten können Fehler machen. Ja, das merken wir ja jetzt auch. Oder? Es gibt ganz viele Meinungen von Experten, die da auf uns einprasseln. Und es ist noch schwierig zu unterscheiden, wer hat jetzt richtig, wer hat falsch. Man muss einfach vertrauen. Ich vertraue einfach. Und da ist jetzt einfach schief gegangen, ja, dass das nicht gut gegangen ist. Ich habe mich gefragt, warum haben die so entschieden? Hinter unseren Entscheidungen, die wir treffen, sind ja meistens Motive. Es ist nicht nur Wissen, wenn sie jetzt nur gesagt hat, Fachwissen wäre, es ist unmöglich auf hoher See jetzt, das wissen wir, sondern es muss noch ein Treiber dahinter sein. Eine Motivation, und das wissen wir da nicht. Ja? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Schiffsführer gesagt hat, jetzt habe ich meine Familie schon 5 Monate nicht mehr gesehen oder schon ein Jahr ticke ich da auf diesen See umeinander, ich will heim. Wir wissen es nicht. Manchmal sind es ganz normale menschliche Motive. Was mich das lehrt, ist einfach, es ist ganz schwierig mal zu sagen, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden. Ja? Wir wissen es einfach nicht. Es ist einfach so. Vielleicht war es auch das Geld gewesen. Und wenn wir selber Entscheidungen treffen, vielleicht ist es auch gut zu fragen, was ist eigentlich meine Motivation? Was ist der innere Treiber, dass ich eine Entscheidung treffe? Ja, manchmal sind es ganz, das sind nicht logische Sachen, sondern ganz menschliche. Ich merke, dass mich das, was im Moment läuft mit Experten und hunderte Experten, die sich als Experten bezeichnen, auch wenn sie keine Experten sind, und so viele Menschen, die jetzt kommen und sagen, ich habe dann auch noch eine Meinung und ich weiß ganz genau, was abläuft. Ich merke als Christ, ich möchte einfach irgendwo demütig bleiben in dieser Sache. Ich möchte das machen, was eigentlich in der Bibel steht. Natürlich meinen Verstand einschalten, nachdenken. Aber dann ruft uns die Bibel als Christen auf, für die Entscheidungsträger zu beten. 1. Timotheus 2. Wir sollen für die beten, weil sie werden falsche Entscheidungen treffen und sie müssen damit leben, dass sie falsche Entscheidungen getroffen haben, weil sie nicht wissen, um was es geht. Ich glaube, wir sind aufgerufen, in einer demütigen Haltung, sie von Gott zu bringen. Also, erste falsche Entscheidung ist, auf Geld zu lassen, was ist rentabel. Zweite falsche Ding, Experten muss man das schon auch noch ein bisschen prüfen und gut anschauen. Es ist nicht immer richtig. Ja? Man will für sie beten. Und der dritte Punkt ist da so ein lustiger Ausschnitt, 13. Vers. Also sie ja dann das Kreta entlang und dann nachher, wo sie dann hätte können, an einem Hafen überwintern, statt was ein leichter Südwind einsetzte, nahmen die Seeleute das als günstiges Zeichen. Ich bin so ein Bauchentscheider. Darum ist mein Bauch auch grösser. Das kommt von dem. Ich bin so ein Bauchentscheider. Und in häufigen Momenten ist das richtig. Aber Gott hat ja einen anderen Verstand gegeben. Gell? Und hier, das war so ein Bauchschnellentscheid. Ja, da kommt im Oktober noch so ein leichtes, verirrtes Südlüftchen daher. Und dann kommt Gott, wow, jetzt kommt der Frühling. Ein bisschen früher, aber er kommt. He? Jetzt Segel los und los geht's. Es ist irgendwo so eine lehrreiche Lektion. Hey, ja, es ist gut, Bauch. Man lernt natürlich mit dem Bauch entscheiden, aber sorry, das geht manchmal so in die Hose. Das ist ja so für mich ein Lehrplatz. Nein, vielleicht einfach mal Stopp und nachdenken. Ist jetzt das Südlüftchen einfach so ein Ausläufer? Ist der Mann auch noch? Oder ist der Mann schon wieder Sturm? Sie sind ausgelaufen. Wo sie dann auf dem Meer draußen sind, wo der Sturm wirklich losgeht, ein gewaltiger Sturm, man lässt von 14 Nächten kein Himmel gesehen, nichts, nur Wellen und schlecht ist ihnen wahrscheinlich gewesen. Da merken wir, verschiedene Gefahren, die kommen, wenn wir so in einem Sturm drin sind. Und die sind mir sehr eingefahren, als ich die gesehen habe. 15. Vers, wo steht, da es unmöglich war, Kurs zu halten, ließen wir uns einfach treiben. Es ist jetzt alles egal. Es ist so, wir lassen uns jetzt einfach gehen. Es ist so oben mühsam. Jetzt lassen wir einfach alles treiben. Jetzt sind wir nur noch passiv. Jetzt lassen wir nur noch einfach da liegen. Habt ihr das bei euch schon gemerkt, jetzt in dieser Zeit? Ich schon in der letzten Woche. So manchmal, jetzt schießt es mich also so an. Jetzt habe ich so da oben das Ganze. Jetzt lassen wir uns einfach treiben. Jetzt lassen wir alles gehen. Es ist eigentlich Depression, wenn man so denkt. Es ist totale Hoffnungslosigkeit. Wir verstehen sie in diesem Sturm. Ich verstehe es. Ich verstehe es auch jeder, der mit Corona jetzt manchmal sagt, du, jetzt lassen wir einfach alles gehen. Aber es ist eine ganz grosse Gefahr. Wir merken, der Paulus auf dem Schiff hat also eine total andere Optik. Ja? Das ist natürlich eine Überfigur, der Paulus. Aber wir merken, der Paulus ist nicht so. Da lesen wir nicht. Er sagt schon einmal, hey Leute, wenn ihr auf mich gelassen hättet. Aber nachher tut er sich nicht im Kritikgeist und in der Aufruhr betätigen, sondern er fährt die Leute ermutigen. Er übernimmt Verantwortung. Und ich möchte euch bitten, das zu Herzen nehmen, was da passiert auf dem Schiff. Bitte lasst jetzt nicht los, lasst euch nicht treiben. Nicht von den schlechten Gefühlen und nicht von der Depression und nicht von dem, das wird nie mehr vorbeigehen und weiss ich was allem. Und vor allem Negative. Und darum freue ich mich, dass wir nächsten Sonntag dann anfangen mit dem 42 Tage für Leben für meine Freunde Kampagne und mit dieser Serie. Und wir werden jetzt im Februar, März uns da wirklich nicht treiben lassen. Sondern wir werden Kurs geben, was der Paulus gemacht hat. Kurs geben, für was und was wirklich geht. Lasst euch da sehr ein, mitzumachen, auch dann an den Vertiefungsarbeiten, wo man sich mit Zoom einschalten kann. Ich werde nächsten Sonntag noch mehr darüber sagen. Also das ist die erste Gefahr, sich treiben lassen. Die zweite Gefahr, 30. Vers. Heißt es, aber noch in der Dunkelheit versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen. Unter dem Vorwand, auch vom Bug aus den Anker auswerfen zu wollen, brachten sie das Beiboot zu Wasser. Also die haben das Beiboot, die ist einmal hinten drin geschwommen, das hat man angebunden. Irgendwann, wenn es gestürmt ist, lesen wir, haben sie es angebunden am Schiff. Und nachher haben sie 4 Anker ausgeworfen, hinten dran am Bug. Und zwar zuerst haben sie alle Ladung weggeworfen, dass das nicht Wasser reinkommt. Und dann haben sie die Anker ausgeworfen, damit das Schiff nicht, es startet der Name Sûreté antrieb. Das sind Sandbänke und Riffe an der afrikanischen Küste. Da hat man Angst gehabt, dass das Schiff einfach stabil bleibt. Und dann kommt die zweite Gefahr im Sturm. Ich bin mir selber der Nächste. Jetzt schaue ich nur noch auf mich. Die haben gesagt, weißt du, das ist jetzt egal, was mit dem Schiff, was mit diesen 260 Leuten passiert. Wir düsen denn jetzt. Jeder ist sich im Sturm nur noch selber der Nächste. Und das sehe ich als Gefahr im Moment. Ja, dass wir das auch als Christen so irgendwo anfangen und leben. Und das wäre eine Katastrophe, sagt Paulus, wenn die Leute vom Bord gehen, die eigentlich das Schiff steuern können. Und es ist eine Katastrophe, wenn Christen von Bord gehen, nur noch in der Passivität sind, nur noch für sich selber schauen. Die dritte Gefahr habe ich jetzt nicht in einem Bibelvers, aber man stellt fest, auf dem Sturm passiert etwas mit der Führung, mit der Leitung, mit dem Captain, mit dem Schiffsmann. Und zwar, sie werden total total passiv und ziehen sich total zurück. Und ich weiß nicht, was sie erlebt haben genau. Vielleicht sind sie so entmutigt gewesen von der Situation. Von dem, sie wissen nicht mehr, was richtig und falsch ist und was jetzt wirklich dran ist. Und sie haben es satt gehabt, von jeder Seite angeschossen zu werden für jede Handlung. Und keiner weiß richtig, wie es geht. Das Chaos in der Leitung. Und das stellen wir in vielen Krisen vom Leben, in der Geschichte fest. Ja? Das ist etwas vom Herausforderndsten für Leitungen, für Führungspersonen, in diesen Sachen immer alles richtig zu machen. Und letztes Mal hat einer im Fernsehen gesagt, ich möchte auf keinen Fall Bundesrat sein. Ich auch nicht. Auf keinen Fall. Man macht alles falsch. Weil niemand weiß richtig genau, wo durch und man ist alles. Und ich glaube, wir werden als Gemeindeleitung haben wir uns mal getroffen, uns auch auf Anregung hin zu diskutieren, was ist eigentlich unser Auftrag als Christen in dieser Zeit. Wir werden vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche euch mal ein paar Punkte weitergeben. Aber ein Punkt ist, wir werden ermutiger sein, auch von Leitern. Egal von welchen Leitern. Man will kritisch heranschauen, alles klar, das tun wir sowieso. Wir haben demokratische Mittel, um Sachen zu verändern. Und wir wollen Leute ermutigen. Vielleicht auch mal einem Bundesrat, statt zu sagen, was er alles falsch macht. Oder einem Pierre-Alain Schnecke einmal sagen, merci, dass du das machst überhaupt. Das ist Ermutigung. Das ist ein langes Kapitel, darum predigt jetzt noch 2 Stunden. Vielleicht müssen wir kurz Bewegungen machen. Nein, ich komme gegen den Schluss. Also nochmal, ich könnte auf der Webseite habe ich euch zu unterstunden ein Quiz gemacht, natürlich. Ein Predigt-Zusammenfassungsquiz. Da könnt ihr das alles da mal wiederholen, wenn ihr es wieder vergessen habt. Also die Gefahr, die wir haben im Sturm, wir lassen uns treiben. Jeder ist nur noch für sich selber zuständig, selbstverantwortlich. Die anderen gehen mich nicht mehr an. Und entmutigte Leute können wir jetzt überhaupt nicht brauchen im Moment. Wir wollen sie ermutigen. Und dann gibt es die 4 Anker nochmal. Also die Stabilitätsanker. Und ich will euch 4 Anker mitgeben aus dieser Geschichte am Schluss, wo ich glaube, sie sind wichtig für uns Christen in dieser stürmischen Zeit, wo wir sind. Das sind Anker für unser Leben. Der erste Anker, Apostelgeschichte 27, 23 bis 26, beschreibt Paulus, dass ein Engel Gottes ihm sagt, dass er keine Angst muss haben, Paulus. Also auch der Paulus hat Angst gehabt. Und der Engel sagt, hey, du musst keine Angst haben, du wirst auf Rom kommen. Du wirst auf Rom kommen. Ich habe einen Auftrag für dich. Und der erste Anker für uns Christen ist ganz wichtig. Ja, der Paulus hat gewusst, es gibt einen grösseren Plan. Es gibt viel einen grösseren Plan als das Mini-Chaos, wo ich jetzt drin bin. Es gibt viel, viel einen grösseren Plan. Und darum ist der Paulus dermaßen besonnen und ruhig auf dem Schiff. Und wisst ihr mir, wenn du Kind Gottes bist, wenn du Jüngerin und Jünger von Jesus bist, dann bist du Teil von einem viel grösseren Plan als Corona-Krise. Es geht um viel mehr. Du bist in einem Rettungsauftrag unterwegs, wie der Paulus, wie der Aristarch, wie der Lukas. Und es geht nicht um Corona. Es geht, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen in die Ewigkeit kommen, weil der Sturm, Corona, wird vorbeigehen. Und wir wissen aus der Bibel, es werden vielleicht noch viel größere Stürme kommen am Ende der Zeit. Und es ist eine Zeit, wo die Liebe unter den Christen erkaltet und Gemeindeleiter Erschrecken feststellen, weil sich Gemeinden und Kirchen spalten wegen dem Corona-Thema, weil die einen gegen und für die Impfung sind oder die einen halb dagegen und die anderen halb dafür. Und vergessen, es geht um einen viel größeren Plan als nur solche Details. In dem allem können die Christen ruhig und besonnen bleiben wie der Paulus, weil ich weiss, wir sind in einem viel grösseren Plan drin. Ich weiss nicht, ob du das weisst. Das Christsein nicht einfach so Kirche ist und Mitglied von einer Kirche, sondern wir haben eine ganz starke Berufung. Die werden wir festmachen in diesen Sündigen hier. Das zweite Anker in dieser Geschichte ist, dass die Christen Verantwortung übernehmen. Der Paulus ist mir da so ein Vorbild, vielleicht weil er in einem grösseren Plan sich weiss, der packt an. Der hockt nicht einfach da und lauert oder ruft aus, sondern übernimmt Verantwortung im Sturm. Liebe Leute, das sind wir aufgerufen. Ja, das kann etwas, jeder kann etwas, das spielt vielleicht anders, aber das können Kleinigkeiten sein. Es kann sein, etwas Gutes zu tun, etwas anzupacken, aktiv zu werden, nicht nur passiv. Und bestimmt hat der Paulus nicht alles richtig gemacht, hat sicher Fehler gemacht, auch Fehlentscheid. Das war nicht Gott. Und dritter Punkt, Vers 25, sagt der Paulus den Leuten, seid guten Mutes. Denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Die Christen sind immer noch die Hoffnungsträger auf der Erde. Und nicht die Miesmacher und nicht die Schwarzmaler. Christen verbreiten die Hoffnung. Weil die lebendige Hoffnung in Jesus in ihren Herzen drin wohnt. Und nicht der Teufel, der alles abschreist. Ich habe ein Zitat gelesen. Das ist ein chinesisches Zitat. Der Glaube ist wie ein Vogel, der schon zwitschert, wenn die Nacht dunkel ist. Also wenn es noch dunkel ist, wenn der Sturm noch ist, sind Christen die Hoffnungsträger, weil sie wissen, Jesus kommt wieder. Jesus ist das Licht von dieser Welt. Er wird das Ganze lösen. Und ich bin manchmal ein bisschen verschrocken, auch an meinem Herz, wo manchmal so abgeschissen wird, so negativ. Und ich merke, nein, eigentlich ist es nicht richtig. Ja? Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, steht es im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Und bitte entfachen wir unter uns die Hoffnung. Malen wir uns das vor Augen, stecken wir nicht den Sand in den Kopf, betreiben wir nicht schön Färberei und nicken überall. Das ist nicht meine. Aber werden wir Hoffnungsträger und nicht Miesepeter in dieser Welt. Es ist ja bezeichnet, dass Jesus gesagt hat in der Endzeit, Lukas 21, 28, wenn es vielleicht noch viel schlimmer wird, sollen Christen sich so verhalten, wenn ihr die ersten Anzeichen von der Wiederkunft für Jesus bemerkt, dann richtet euch auf. Erhebt eure Häupter, heisst es im Luther, oder da heisst es, erhebt freudig den Kopf, bald werdet ihr gerettet. Wisst ihr, ich freue mich auf den Moment, wo Jesus kommt. Und ich will ihn gar nicht verhindern. Ich will ihn nicht verhindern. Ich bitte euch, das einfach mal so mitzunehmen. Bin ich Hoffnungsträger? Und letzter Punkt, und dann sage ich Amen. Was in dieser Geschichte vorkommt. Der Paulus verbreitet nicht nur Hoffnung, er übernimmt nicht nur Verantwortung, sondern er ist Realist und kein Träumer. Er merkt, dass die ganze Mannschaft, vielleicht war in einer Kotzübel, ich glaube, mir wäre Kotzübel, wenn ich da auf diesem Schiff wäre, aber die haben von lauter Angst und Panik nicht mehr zu sich geschaut. Das wäre eine weitere Gefahr auch in dieser Krise, dass wir einfach nicht mehr zu uns schauen. Ja. Dass wir nicht mehr sagen, ja, ich bin nicht mehr wichtig. Und der Paulus sagt, hey, esset. So etwas Komisches, das müssen wir mir gar nicht sagen. Esset, ja. Und sie wollen da essen und sind guten Mutes. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gib dir einen Stupf in dieser Zeit. Lass nicht los. Schau zu dir und deiner Gesundheit, zu deiner Seele. Beschütze deine Seele. Also ich habe momentan auf Facebook zum Beispiel alles blockiert oder stumm geschaltet, wo so negative Dinge sind. Ich kann sie dann selber schon noch schauen, wenn ich es will, wenn ich Lust habe, mal wieder so ein bisschen Anti-Negativ-Stimmung zu holen. Aber so, beschütze deine Seele, schau nicht mehr so viel, schalte das Handy mal aus. Weiss nicht was alles. Es ist so ein schlauer Punkt von Paulus. Also ihr könnt es nachschauen, es sind jetzt ein bisschen viele Punkte. Ihr habt auch auf der Webseite eine interaktive Karte, wo ihr da nachsegeln könnt. Und dann antippen und schauen, wo der Paulus war. Das ist noch, wenn es mal langweilig ist in diesen Zeiten, eine gute Übung. Danke, Jesus. Das war jetzt ein bisschen ein langes Wort, ein langes Kapitel, das uns du da zum Beissen gegeben hast. Aber ich danke dir für die vielen Erkenntnisse. Und es hat noch viel mehr Erkenntnisse da innen, die ich gar nicht rausgeschafft habe. Aber ich danke dir so von ganzem Herzen für den grösseren Plan, den wir haben. Wir sind als König jetzt im obersten Stock an der Aussicht. Und Herr, du hast uns da hergestellt, nicht nur für uns selber, dass wir es gut haben, sondern dass wir deinen Plan ausführen. Ja, dein Evangelium weitergeben wie der Paulus. Und ich bitte, dass wir die Sicht haben, die Hoffnungssicht in unserem Leben, dass ich die behalten kann, den Hoffnungspegel, dass ich den hier oben behalten kann, dass ich meinen Mitmenschen nicht nur ja, irgendwo negativ komme, sondern auch die Hoffnung, die du mir gibst, kann weiter verbreiten. Ich bitte, dass du uns alle stärkst in dieser Zeit. Mit dem Glauben, den der Paulus da hatte auf dem Schiff. Und mit dieser Zuversicht, dass es gut kommen wird, weil du unser Herr bist. Ich danke dir. Amen. Lass uns noch mal ein Lied hören von dieser Yolanda. Hat natürlich wieder mit Sturm zu tun und mit Wasser.